Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Die Credit Suisse macht 1,6 Milliarden Franken Gewinn im zweiten Quartal. Die Großbank setzte dabei ausgerechnet auf Investmentbanking. Dann, der Pharmakonzern Roche macht mehr Umsatz, aber weniger Gewinn. Wir zeigen die Folgen für die Branche, wenn die USA die Medikamentenpreise senken. Finnland macht das Dutzend voll. Die Schweiz hat jetzt 12 Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt. Nun möchte sie von der grauen OECD-Liste weg. Jetzt ist der Machtkampf entschieden. VW und Porsche kommen unter ein Dach. Für Porsche-Chef Wiedeking hat es dort keinen Platz mehr. Die italienische Nationalbank schlägt Alarm. Die Mafia nutzt die Wirtschaftskrise aus und gewinnt dann Einfluss. Und gegen Ende der Sendung geht's ums liebe Geld. Wetten? Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Karin Britsch hat die Nachrichten des Tages.
Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat auch das zweite Quartal mit einem Gewinn abgeschlossen. Mit 1,6 Milliarden Franken liegt er unter jenem des ersten Quartals, dies sei aber auf Abschreibungen zurückzuführen. Gesamthaft gesehen flossen der Grossbank im zweiten Quartal rund 6 Milliarden Franken an neuen Geldern zu. Die Börse reagierte mit Kursgewinnen. Die Aktie der CS stieg gegenüber gestern zeitweise um über 6%. Mit Roche und ABB haben noch zwei weitere Großkonzerne ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Pharmakonzern Roche konnte seinen Umsatz um 9% steigern, vor allem dank seinen Krebsmedikamenten. Doch der Gewinn sank um 30% auf 4 Milliarden Franken. Beim Elektrokonzern ABB ging der Gewinn im Vergleich zum letzten Jahr stark zurück auf 675 Millionen Dollar. Der Umsatz sank um 12%. Die Schweiz hat ein wichtiges Etappenziel erreicht, um von der grauen Liste der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa, gestrichen zu werden. Das 12. neue Doppelbesteuerungsabkommen ist nun ausgehandelt, und zwar mit Finnland. Roland Meyer, Sprecher des Eidgenössischen Finanzdepartements, zeigte sich zufrieden.
Es ist eine wichtige erste Etappe. Es zeigt allen, die das wissen wollen, dass es der Schweiz ernst ist. Aber zum Feind ist es noch viel zu früh. Es sind erst paraffierte Abkommen. Was zählt, sind unterschriebene Abkommen. Und bis dahin wird es noch eine Weile dauern.
Erst nach dem Unterzeichnen durch die Regierungen werde die Schweiz von der grauen Liste gestrichen, was laut dem Finanzdepartement 3 bis 5 Monate dauern dürfte. In der Schweiz muss dann auch noch das Parlament zustimmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Bedingungen etwas gelockert, unter denen Ausländer ihre Kinder in die Schweiz holen können. In einem grundsätzlichen Urteil hält das Gericht fest, dass auch ein einzelner Elternteil mit Niederlassungsbewilligung seine minderjährigen Kinder nachkommen lassen darf. Bisher mussten beide, also Vater und Mutter der Kinder, in der Schweiz wohnhaft sein. Konkret ging es um einen Mazedonier, der sich von seiner Frau scheiden ließ und darauf eine Schweizerin heiratete. Ein Gericht in Mazedonien hatte ihm das Sorgerecht zugesprochen. Über der Schweiz entladen sich kräftige Gewitter, vor allem in der Waadt, im Kanton Freiburg, in der Region Bern und in der Zentralschweiz gab es zudem Hagel, der für Schäden sorgte. Zum Teil stürzten Bäume auf die Straßen, Keller wurden überflutet, Dachfenster gingen zu Bruch. Schäden gab es auch an landwirtschaftlichen Kulturen. Und in der Westschweiz war die regionale Bahnlinie zwischen Romont und Bühl unterbrochen. Die Konzernführung des Autobauers VW hat die grundsätzlichen Weichen gestellt für die Übernahme von Porsche. VW-Konzernchef Winterkorn sagte nach einer Sitzung des Verwaltungsrates, es werde nun ein Konzept für die konkreten Schritte ausgearbeitet. Angestrebt wird ein Großkonzern. Dabei solle Porsche aber ein eigenständiges Label bleiben, betonte Winterkorn. VW begrüße im Übrigen, dass der Golfstaat Katar, ein Geldgeber Porsches, als strategischer Partner eingebunden werde. Am Morgen hatte schon die Porsche-Führung ein Zusammengehen mit VW befürwortet und den Rücktritt von Konzernchef Wiedeking bekannt gegeben. Im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein kommt es zu Neuwahlen. Der Landtag hat der Regierung von CDU-Ministerpräsident Carstensen das Vertrauen entzogen mit den Stimmen der Oppositionsparteien. Die CDU-Abgeordneten enthielten sich der Stimme. Carstensen strebte die Neuwahlen selber an, weil er die Koalition seiner CDU mit den Sozialdemokraten nicht länger fortführen wollte. Das Vertrauen zum ehemaligen Partner sei gestört, es gebe keine Basis für gemeinsames Handeln in Zeiten der Wirtschaftskrise. Im zentralasiatischen Kirgisistan werden die Wahlen von massiven Vorwürfen der Opposition überschattet. Der Kandidat für das Amt des Präsidenten, Atambayev, zog sich von der Wahl zurück, weil verbreitet betrogen werde. Amtsinhaber Bakiev betonte dagegen, er habe Betrug gar nicht nötig. Die Wahl wird von rund 200 internationalen Beobachtern überwacht. Erste Resultate werden heute Abend erwartet. Island hat offiziell bei der Europäischen Union um Beitrittsverhandlungen ersucht. Außenminister Skar Fredinsson übergab in Stockholm das Dokument seinem schwedischen Kollegen Bildt. Erst vor einer Woche hatte das isländische Parlament diesem Schritt mit knapper Mehrheit zugestimmt. Hintergrund des Beitrittsgesuches ist die Finanzkrise, welche Island an den Rand eines Staatsbankrottes führte. Die Beitrittsverhandlungen werden mindestens 2 Jahre dauern. Für den eigentlichen Beitritt braucht es die Zustimmung des Stimmvolkes, das der EU bisher skeptisch gegenüberstand. Vor der schwedischen Ostküste sind 2 Passagierfähren zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 15 Menschen verletzt. Der Unfall passierte in einem Hafen 60 Kilometer südwestlich von Stockholm. Bei starkem Nebel habe eine fast 200 Meter lange Fähre ein anderes Schiff seitlich gerammt und ein Loch in dessen Rumpf gerissen. An Bord der beiden Schiffe waren insgesamt fast 2000 Personen. Diese wurden laut der Polizei in Sicherheit gebracht. An der Tour de France hat Gesamtleader Alberto Contador aus Spanien überraschend auch das Zeitfahren in Annecy gewonnen. Er war im Ziel 3 Sekunden schneller als der Schweizer Fabian Cancellara und baute damit seinen Vorsprung noch aus. Die Aktienmärkte in den USA und in Europa haben heute starke Gewinne verzeichnet. An der Wall Street stieg der Dow Jones Index erstmals seit 6 Monaten wieder auf über 9000 Punkte. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters im Einzelnen. Der Swiss Market Index schloss bei 5.766 Punkten plus 2,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.060 Punkten plus 2%. Der Euro wird zu 1,5227 gehandelt, der Dollar zu 1,0667. Das Wetter. Heute Abend gibt es vielerorts Regenschauer und stellenweise auch heftige Gewitter mit Sturmböen. Morgen Vormittag ist es größtenteils trocken und teils sonnig. Gegen Mittag werden die Wolken dann wieder dichter und am Nachmittag gibt es erneut einige Regenschauer. In den Voralpen und Alpen regnet es häufiger als im Flachland. Die Temperatur liegt im Norden bei 23, im Süden bei 29 Grad. Am Samstagmorgen gibt es im Nordosten noch einige Regenschauer, sonst wird es immer sonniger. Am Sonntag schließlich scheint in der ganzen Schweiz die Sonne.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Spitzenresultat in Krisenzeiten macht die Credit Suisse mit ihrem Gewinn das Investmentbanking wieder salonfähig. Mit Bitte um Streichung. Die Schweiz einigt sich auf 12 Doppelbesteuerungsabkommen und möchte nun weg von der grauen Liste. Profit auf Italienisch. Die Finanzkrise bringt die Mafia ins Geschäft. Dann unser Schwerpunkt, die Suche der USA nach einem neuen Gesundheitssystem. Das chronische Leiden drüben und wie ansteckend das alles für die Pharmakonzerne hier ist. Und schließlich die Iren. Sie trinken nicht nur, sie wetten auch wie die Verrückten. 6x2! Buchmacher Yates weiht uns ein in unserer Serie im Echo der Zeit. 1,6 Milliarden Franken Reingewinn, fast 11 Milliarden Franken Neugeldzufluss und ein Eigenkapitalpolster, das auch im internationalen Vergleich seinesgleichen sucht. Bei der Credit Suisse läuft das Geschäft wie geschmiert. Besonders erstaunlich ist, wie gut es im Bereich Investmentbanking wieder geht. Zur Erinnerung, das ist jener Bereich, der die Banken auf der ganzen Welt in die große Krise gestürzt hatte. Ausgerechnet dort verdient die CS wieder das meiste Geld. Als ob es eine Finanzkrise nie gegeben hätte, geht jetzt alles wieder von vorne los. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki zum Glanzergebnis der Credit Suisse.
Wer sagt denn, die Investmentbanker hätten nichts gelernt aus dieser Krise, in die sie die Welt hineingeritten haben? Niemand geringerer als Barack Obama, der Präsident der Vereinigten Staaten, Anfang Woche in einem amerikanischen Fernsehinterview.
The problem that I've seen at least is you don't get a sense that folks on Wall Street feel any remorse for having taken all these risks. You don't get a sense that there's been a change in culture and behavior as a consequence of this.
Er bemerke bei den Leuten an der Wall Street so gar nichts von Reue über das, was sie getan hätten, so der Präsident. Und es sei auch nichts von einer neuen Kultur oder von einem veränderten Verhalten zu spüren in der Finanzwelt. Uns kann der Präsident nicht gemeint haben, denkt sich wohl Credit Suisse-Chef Brady Dugan, selbst Amerikaner, und gibt uns im Interview zu Protokoll:
Well, we have substantially changed our business model in investment banking and the overall business. And so I think one of the important messages of the second quarter is that our underlying earnings improved in the investment bank while we were taking risk down. So we're making more money with less risk.
Man habe das Geschäftsmodell im Investmentbanking sehr stark verändert, sagt der CS-Chef. Das zeige das eben abgeschlossene Quartal deutlich, indem die Einnahmen der Investmentbank zu, die Risiken aber abgenommen hätten. Wir verdienen mehr Geld mit weniger Risiko, sagt der Credit Suisse-Chef.
We have learned a number of lessons from the last couple of years and are running a business model that's very differentiated, that's client-focused, and that's capital efficient, lower volatility.
Die CS habe ein paar Lektionen gelernt in dieser Krise, sagt ihr Chef. Und das Ergebnis sei eben jetzt dieses neue Geschäftsmodell im Investmentbanking, das Dugan mit sehr differenziert, kundenorientiert, kapitaleffizient und am Schluss eben weniger schwankend bei den Erträgen beschreibt. Oder übersetzt, die Credit Suisse konzentriert sich wieder aufs Kerngeschäft im Investmentbanking, auf das Geschäft mit großen Unternehmen und Staaten, die sich am Kapitalmarkt finanzieren wollen, via Anleihen namentlich. Ein Business, das nicht zuletzt deshalb wieder floriert, weil viele Staaten so viel Geld brauchten, um den Niedergang der Wirtschaft zu stoppen. Zurück zum guten alten Investmentbanking, also bei der Credit Suisse, und Finger weg vom High-Risk-Geschäft mit undurchsichtigen Finanzprodukten und viel eigenem Kapital. Der Art von Investmentbanking, die das große Kartenhaus produziert hat, das vor 2 Jahren wegen amerikanischen Hypothekenpapieren zuerst ins Wanken geraten und dann eingestürzt ist. Wir müssen aufpassen, dass das nicht mehr passiert, sagt Brady Dugan, und an der Entwicklung eines globalen Finanzsystems arbeiten, das sicherer ist.
So I think, you know, we all need to continue to work to evolve the global financial system so that it is safer going forward.
Nicht nur das Investmentbanking, auch das Geschäft mit den reichen Privatkunden aus aller Welt macht dem Credit Suisse-Chef weiterhin Freude. Auf die Frage, ob denn die ganze Diskussion über das Bankgeheimnis und der Steuerstreit der Konkurrentin UBS mit den USA die internationale Kundschaft nicht verängstige, antwortet der CS-Chef mit einer Zahl.
Well, I think in the second quarter we had 10.7 billion of net new assets that came into our private bank. And I think that's a very good indicator of the continuing trust that clients place in Credit Suisse. And so we believe that's probably the best indicator of how we're doing in terms of how clients perceive Credit Suisse.
10,7 Milliarden Franken Neugeld im zweiten Quartal, das sei doch der beste Indikator dafür, wie die internationale Kundschaft die Credit Suisse wahrnehme, sagt Brady Dugan. Ein anderer Erfolg zeigt sich an der Börse. Die CS-Aktie legte nach Bekanntgabe der Quartalszahlen fast 6% zu. Damit ist sie über 80% teurer als noch Anfang Jahr und ist immerhin schon wieder mehr als halb so viel wert wie auf ihrem Höhepunkt vor 2 Jahren.
Martin Stucki. Die Schweiz erfüllt den Wunsch der OECD. Sie hat sich mit 12 Ländern auf ein neues Doppelbesteuerungsabkommen geeinigt, das die Amtshilfe auf Steuerhinterziehung ausweitet. Das neueste Abkommen kam mit Finnland zustande. Es reicht nun fast und doch nicht ganz, um von der grauen Liste der OECD wegzukommen. Susanne Giger.
Eine Skala von 1 bis 10. 10 heißt weg von der grauen Liste. Wo steht die Schweiz? Der Sprecher des Eidgenössischen Finanzdepartements, Roland Meyer.
Ich würde sagen, auf dieser Skala wären wir bei der 7.
Um die 10 zu erreichen, brauche es noch etwas mehr als die jetzige Einigung bei den Doppelbesteuerungsabkommen.
Diese sind alle erst paraffiert, also unterzeichnet von den Unterhändlern. Um von der Liste wegzukommen, braucht es die Genehmigung durch den Bundesrat.
Konkret bedeutet das, zurzeit liegt bei den Kantonen und den wichtigen Wirtschaftsverbänden ein Bericht zu den revidierten Doppelbesteuerungsabkommen. Bis Ende der Sommerferien haben diese Zeit, sich dazu zu äußern. Der Bundesrat nimmt danach die Arbeit wieder auf und wird grünes Licht geben für die Unterzeichnung. Laut dem EFD-Sprecher dürfte dies Ende August, Mitte September soweit sein. Wenn auch die Gegenparteien zur Unterschrift bereit seien, dann, ja dann sei der entscheidende Moment erreicht.
Sobald die Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet sind, haben wir das erfüllt, was wir gegenüber der OECD zugesichert haben. Und wir werden dann uns darum bemühen, von dieser grauen Liste gestrichen zu werden.
Und die Chancen stehen gut. Allein mit der Unterschrift treten die Abkommen zwar noch nicht definitiv in Kraft. Dafür müsste das Parlament jedes einzelne zuerst ratifizieren und es müsste auch entscheiden, ob das Volk bei einem oder bei mehreren mitsprechen darf. Dennoch darf der Bund mit gutem Grunde davon ausgehen, dass die OECD sich mit den Unterschriften des Bundesrates zufrieden gibt. Im Falle von Luxemburg und Belgien hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nämlich gezeigt, dass sie hält, was sie verspricht. Sie nahm die beiden Länder von der grauen Liste, nachdem diese 12 Besteuerungsabkommen unterschrieben hatten. Dies, obwohl auch in Luxemburg und Belgien die Abkommen noch vom Parlament ratifiziert werden müssen.
Doppelbesteuerungsabkommen, Steuerstreit, Bankgeheimnis – ein ausführliches Dossier zu all dem hat auch unsere Online-Redaktion zusammengestellt. Deres.ch führt dorthin. Das ging schnell. In Rom haben Carabinieri und Guardia di Finanza zugeschlagen und 10 Restaurants, Bars und Clubs geschlossen. Unter den beschlagnahmten Immobilien ist auch das Café de Paris, bekannt als einstiger Treffpunkt der Römer Bohemien und verewigt in Fellinis Film La Dolce Vita. Denn hinter dem Besitzer dieses Cafés, einem Römer Coiffeur, soll die kalabresische 'Ndrangheta stehen, die dort ihr schmutziges Geld gewaschen hat. Die Meldung passt in den Alarmruf der italienischen Nationalbank. Diese warnt, mit der Wirtschaftskrise steige auch der Einfluss der Mafia. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Kaum ein Tag vergeht, an dem die Carabinieri oder die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza nicht die Beschlagnahmung irgendwelcher Mafiagüter verkündet. Die gestrige Blitzaktion beim berühmten Café de Paris an Roms eleganter Via Veneto ist nur ein vorläufiger Höhepunkt. Seit Ausbruch der Wirtschaftskrise stellten die Ermittler gar gesteigerte Mafia-Aktivitäten fest, warnt nun Mario Draghi, weltweit anerkannter Finanzexperte und Chef der italienischen Nationalbank. Italiens Wirtschaft beispielsweise werde nicht nur durch die weiter grassierende Krise abgebremst, sagte Draghi vor dem Antimafia-Ausschuss des Parlamentes.
Fra gli ostacoli che in varie e in vaste aree del paese frenano il tasso di crescita, vi sono organizzazioni criminali aggressive, pervasive, opprimenti.
Immer aggressiver und bestimmender auftretende Mafien würden den Aufschwung in immer mehr Regionen Italiens behindern, sagte Draghi. Ein wichtiger Ansatzpunkt der organisierten Kriminalität, um in der jetzigen Krise in den legalen Wirtschaftskreislauf einzubrechen, sei der Wucher.
Durante la crisi le imprese vedono inaridirsi i flussi di cassa, vedono cadere il valore di mercato del proprio patrimonio.
Die Unternehmen hätten jetzt weniger Einnahmen, der Wert ihres Unternehmens sinke. Wenn sie jetzt einen Übergangskredit bräuchten, um die Krise durchzustehen, so erhielten sie den von den Banken häufig nicht. Als einziger Ausweg biete sich das organisierte Verbrechen an. Doch das leihe Geld nur zu Wucherzinsen. Knapp 15.000 Verdachtsfälle, Fälle also, wo aus unerfindlichen Gründen plötzlich neue Besitzer für einst solide Firmen auftraten, stellte die Nationalbank letztes Jahr fest, als die Krise ausbrach. Das waren schon 16% mehr als im Vorjahr. Allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres stiegen die Verdachtsfälle gar um 60%. Für die Mafien kommt die Krise wie gerufen. Sie ermöglicht ihnen, relativ gefahrlos ihre vielen Milliarden Euro aus illegalen Machenschaften in den legalen Wirtschaftskreislauf zu schleusen. Denn das ist immer noch deren Achillesferse, das Weißwaschen der illegalen Gelder. Die Mafien verdienen aus Schutzgelderpressung, dem Drogenhandel und Entführungen so viel an Bargeld, dass sie häufig nicht sicher und gewinnbringend weißwaschen können. Der Wucher ist hier ein idealer Ausweg. Doch nicht nur die Firmenwelt wird von einer neuen Wucherwelle heimgesucht, auch Normalsterbliche. Das stellt auch Pfarrer Don Peppino in Pomigliano, einem Städtchen in der Nähe von Neapel, fest.
L'altro è quella dell'usura, che comunque è collegato. Cioè quando sei disperato e non sai come fare per pagare il pigione.
Wenn ein Familienvater nicht mehr weiß, wie er Gas, Licht oder die Schule für seine Kinder bezahlen soll, dann geht er in dieser Gegend zur Camorra. Meist kann er den Wucherzins von bis zu 100% für das Darlehen nicht zahlen, also muss er beginnen, für die Camorra zu arbeiten. Don Peppinos Aussage findet ihre Bestätigung in den Akten der Antimafia-Ermittler. In Kalabrien soll 25% der Bevölkerung für die 'Ndrangheta arbeiten, 12% in der Region um Neapel und 10% für die Cosa Nostra auf Sizilien. Ein nie dagewesener Rekord.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Gesundheitssystem und Wettfieber oder USA und Irland. Kein Gesundheitswesen der Welt kostet so viel wie jenes der USA. Und trotzdem sind dort 46 Millionen nicht krankenversichert, jeder Sechste. Arzt- und Spitalrechnungen belasten das Familienbudget enorm. Das Problem ist längst erkannt, aber jeder Reformversuch ist bisher gescheitert. Nun erlebt auch Präsident Obama, wie schwierig diese Materie ist. Ein neues Gesundheitssystem gehört zu seinen wichtigsten Zielen. Seine Demokraten sind in beiden Parlamentskammern in der Mehrheit und doch ist die Reform arg ins Stocken geraten. In den letzten Tagen versuchte der Präsident mit öffentlichen Auftritten wieder Schwung in die Sache zu bringen. So auch gestern Abend. Max Ackermann.
Es braucht Reformen und es braucht sie schnell. Das ist die Botschaft von Präsident Obama, die er seit 2 Wochen fast täglich und immer eindringlicher unter die Leute zu bringen versucht.
If we do not reform healthcare, your premiums and out-of-pocket costs will continue to skyrocket. If we don't act, 14.000 Americans will continue to lose their health insurance every single day.
14.000 Amerikanerinnen und Amerikaner verlieren jeden Tag ihren Versicherungsschutz. Und wer eine Krankenkasse habe, müsse ohne Reformen mit immer schneller steigenden Prämien rechnen. Dass die Gesundheitskosten aus dem Ruder laufen und zunehmend die ganze Wirtschaft bedrohen, bestreitet mittlerweile fast niemand mehr. Alle mahnen Reformen an. Doch was, wo, wie verändert werden soll, daran scheiden sich die Geister. Im Repräsentantenhaus liegt ein konkreter Vorschlag vor. Danach müssten Privatpersonen eine Krankenversicherung abschließen, wenn nötig mit finanzieller Hilfe des Staates. Unternehmen wären verpflichtet, ihren Angestellten eine Versicherungslösung anzubieten und mitzufinanzieren oder Ersatzgeld in einen Fonds einzuzahlen, der Grundlage würde für eine staatliche Kasse. Und Versicherungen dürften keine Kunden mehr abweisen, bloß weil die krank sind oder waren. Eine Reichtumsteuer auf Einkommen über 1 Million Dollar soll die erwarteten Mehrkosten decken. Für Präsident Obama ein denkbarer Weg.
To me that meets my principle that it's not being shouldered by families who are already having a tough time.
Ganz anders sehen das die Republikaner. Keine neuen Steuern für niemand ist deren Losung. Zuerst müsse man sparen, gerade im Gesundheitswesen sei da noch viel zu holen, meint etwa der Abgeordnete Paul Ryan aus Wisconsin. Schließlich geben die USA pro Kopf für das Gesundheitswesen 2,5-mal so viel Geld aus wie vergleichbare Länder.
We already spend more than 2.5 times per person in healthcare in America than any other country. Let's spend that money more efficiently, more effectively.
Hier treffen sich die Republikaner mit konservativen Demokraten. Auch diese sogenannten Blue Dogs fürchten einen noch größeren Schuldenberg für den Staat. Das erklärt, warum im Senat die eben skizzierte Lösung kaum durchzusetzen sein wird, obwohl die Demokraten eine klare Mehrheit haben. Wenn deren Fraktionschef Harry Reid nur den Republikanern die Schuld zuweist und sie als Nein-Partei charakterisiert, ist das also nur die halbe Wahrheit.
The party of no is hoping that we'll trip and fall.
Was allerdings stimmt, ist, dass die Republikaner die Reform nicht nur aus finanziellen Überlegungen bekämpfen, sondern auch aus ideologischen. Besonders die sogenannte Public Option ist ihnen zuwider. Eine staatliche Krankenkasse, die, wenn sie erfolgreich arbeitet, die Privaten konkurrenziert oder, falls sie vor allem die schlechten Risiken übernehmen muss, die Staatskasse belastet. Public Option, das tönt für rechte Republikaner nach Sozialismus und bereits werden Werbespots geschaltet, die vor gefährlicher Staatsmedizin warnen.
I survived a brain tumor, but if I had relied on my government for healthcare, I'd be dead. I am a Canadian citizen.
Eine Kanadierin behauptet, sie hätte zu Hause 6 Monate auf eine lebensnotwendige Operation warten müssen. Nur dank US-amerikanischer Ärzte habe sie überlebt.
Care is delayed or denied. Some patients wait a year for vital surgeries.
Das tönt stark nach der Kampagne gegen die Clintonsche Gesundheitsreform. Und noch ist völlig offen, ob Barack Obama wesentlich weiterkommt als sein Vorvorgänger im Weißen Haus.
Der Bericht aus den USA von Max Ackermann zeigt, noch ist unklar, wie das amerikanische Gesundheitssystem reformiert werden soll. Klar ist aber, dass gespart werden muss. Und das betrifft auch die Medikamentenpreise. Pharmaunternehmen haben sich gegenüber Präsident Obama verpflichtet, mit Einsparungen die wachsenden Kosten zu bremsen. Evelyn Koppler wollte wissen, was das für die Schweizer Pharmakonzerne Roche und Novartis heißt.
Severin Schwan macht sich keine Illusionen. Der 42-jährige Tiroler, der seit gut einem Jahr den Basler Pharmakonzern Roche leitet, rechnet künftig mit einem schwierigeren Umfeld.
Es ist keine Frage, dass der Druck im Gesundheitswesen in den USA, aber weltweit zunimmt. Das hängt damit zusammen, dass der Druck auf die öffentlichen Haushalte zunimmt, dass die Budgets wesentlich belasteter sind und damit wird sich auch der Druck auf die Preise auch in der Pharmaindustrie erhöhen.
Und zwar nicht nur in den USA steigt der Druck auf die Medikamentenpreise. Das zeigen etwa die Diskussionen, die auch hier in der Schweiz rund um die Gesundheitskosten geführt werden. Denn jedes Land regelt die Medikamentenpreise in Eigenregie. Setzt nun Barack Obama in den USA Druck auf, kommen also dort die Preise ins Rutschen, dann wird das nicht alle Medikamente und damit nicht alle Pharmafirmen gleich stark treffen. Was die beiden Basler Konzerne Roche und Novartis betrifft, meint Michael Navrat, Pharmaanalyst bei der Zürcher Kantonalbank.
Stärker betroffen wird Novartis sein und nicht Roche, aus dem einfachen Grunde, weil die Roche ist einfach mit großem Abstand mit der Übernahme von Genentech Weltmarktführer im Bereich der Krebsmedikamente.
Und die Krebsbehandlung, die Onkologie, ist quasi die Königsdisziplin in der Pharmaindustrie. Die Forschung ist hochkomplex, sie erfordert Geschick und Ausdauer. Und in kaum einem anderen Krankheitsgebiet sind die Fortschritte von einer Medikamentengeneration zur nächsten so groß wie in der Onkologie. Dort bringen neue Medikamente, wie sie Roche in den letzten Jahren gleich reihenweise für alle möglichen Formen von Krebs entwickelt hat, oft eine kleine Revolution für die Patienten, weil sie ihre Lebensqualität spürbar verbessern oder gar Leben verlängern. Und diese Innovation hat ihren Preis, beobachtet ZKB-Analyst Michael Navrat.
Krebsmedikamente kann man am besten preisen. Man kriegt die höchsten Entschädigungen dafür. Die höchsten Margen kommen dabei heraus.
Und daran ändere auch eine Gesundheitsreform, wie sie sich Barack Obama wünscht, kaum etwas, ist der Pharmafachmann überzeugt. Demnach könnte der Roche-Konzern, der fast 45% seines Umsatzes mit eben solchen Hightech-Krebsmedikamenten erzielt, weitgehend um Preissenkungen in den USA herumkommen. Eher betroffen wäre der andere Basler Pharmakonzern Novartis. Er führt neben Krebsprodukten auch Blutdrucksenker, Diabetespräparate, rezeptfreie Tabletten und Salben oder Kontaktlinsen. Kontaktlinsen. Alles Produkte, deren Preis eher angreifbar ist, weil sie einfacher durch ein Konkurrenzprodukt oder ein günstiges Generikum ersetzt werden können. Novartis selber geht denn auch davon aus, dass eine Gesundheitsreform in den USA Spuren in ihren Geschäftsbüchern hinterlassen würde. Die dürften laut Konzernleitung aber moderat bleiben und somit tragbar sein. Eine Einschätzung, die verschiedene Branchenkenner teilen. Denn inzwischen fokussiere auch Novartis immer stärker auf Hightech-Medikamente, für die entsprechend hohe Preise durchgesetzt werden können. Noch einmal Michael Navrat.
Novartis ist im Begriff, immer mehr seine hochmargigen Medikamente im Krebsbereich aufzufahren. Was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Impfstoffe. Impfstoffe wachsen 3 bis 4 Mal so schnell wie der Pharmamarkt. Da liegt die Novartis ganz weit vorne und jetzt natürlich auch bei Influenza-Impfstoffen gegen die Schweinegrippe.
Novartis und Roche dürften also besser fahren als manch ein amerikanischer oder britischer Konkurrent, sollten die Medikamentenpreise in den USA im Zug der Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama tatsächlich ins Rutschen kommen.
Es ist 18.32 Uhr. Seit fast 3 Wochen ist das der Sendeplatz für unsere Sommerserie anstelle des Dossiers. Diesmal geht es in den Norden Europas nach Irland, denn die Iren pflegen ihr liebes Geld mit besonders großer Leidenschaft zu verwetten. Wohlverstanden, wir reden nicht vom reinen Glücksspiel wie Lotto. Es geht um die raffiniertere Variante, wo sich die Hoffnung auf einen Gewinn mit Vorliebe an rennende Tiere heftet. Kenner der Wettszene haben dort bessere Chancen auf einen Gewinn, als die nackte Wahrscheinlichkeitsrechnung es vermuten lässt. Dass gerade die Iren der Wettkultur besonders zugetan sind, liege an ihrer kolonialen Vergangenheit. Das jedenfalls behaupten einige. Ihre Theorie, weil die einst ausgebeuteten Iren mit ehrlicher Arbeit nicht vom Fleck kamen, wandten sie sich der Spekulation zu. Martin Aliot tauchte in die Wettszene ein.
Away they go. Race away here through the first furlong. That knee's well away. These here.
Irgendwo auf der Welt rennen immer irgendwelche Hunde oder Pferde um die Wette. Hier im Buchmachergeschäft Celtic Bookmakers in Enniscorthy im Südosten Irlands läuft im Fernsehen gerade ein englisches Pferderennen. Zahlreiche Bildschirme an den Wänden verkünden die Wetten für bevorstehende Rennen. Praktische Tablare können als Stehpulte verwendet werden, um Wettscheine auszufüllen, die dann bei der Kassiererin, die hinter Panzerglas sitzt, bezahlt werden. Andrew Yates, der Chef der Firma, blättert gerade in der Racing Post, der Bibel der Punters, der Wettbegeisterten.
You have the list of runners, and there's the numbers of the horses. Then you've got the jockeys' names.
Da ist die Liste der teilnehmenden Pferde, ihre Nummern, die Namen der Reiter, der Trainer und der Pferde selbst. Dann folgen die Ränge des Pferdes in den letzten Rennen, ein Hinweis auf die gängigen Wetten und eine hintergründige Prognose.
And that's kind of how it all works. That's kind of how it all works.
So funktioniert das alles, bemerkt Yates zum Abschluss seiner Belehrungen, während im Hintergrund schon die Startglocke für ein Hunderennen schrillt. Auf dem Weg zurück in die Büros von Celtic Bookmakers, die in der Villa der Familie Yates untergebracht sind, erzählt der erst 21-jährige Firmenchef, wie er die Zügel übernehmen musste, weil sein Vater, Ivan Yates, schon wieder eine neue Karriere begonnen hatte. Nach einer erfolgreichen Politikerlaufbahn, die er passenderweise ebenfalls als 21-Jähriger begann, konzentrierte sich der Vater ein paar Jahre lang auf sein Wettgeschäft, bevor er eben erst das Angebot akzeptierte, eine tägliche Radio-Talkshow zu moderieren. Aber Andrew, der Sohn, ist gut vorbereitet, erklärt er entspannt im altmodischen Wohnzimmer seines Elternhauses.
Even when I grew up, by the age of 6 I've been brought to the dogs. To the dog track, and nearly every town in Ireland has a dog track at it, and it's something you're brought up with. And
schon mit 6 Jahren wurde er zu Hunderennen mitgenommen. In jeder irischen Stadt gäbe es eine Hunderennbahn. Die sprichwörtliche irische Unbeschwertheit und Lebensfreude hätten eben nicht bloß mit Alkohol zu tun, sondern auch mit Wetten. Das machten die Leute einfach gern.
People do enjoy gambling.
3,5 Milliarden Euro werden in Irland alljährlich verwettet. Das kleine Land hat halb so viele Pferderennplätze wie das 15-mal größere Großbritannien. Das Wetten liegt den Iren also im Blut. Andrew Yates musste rasch lernen.
But my education of it was very, very steep and deep. As when I was 14, my dad was sick and he handed me his phone and said, I better take the calls for the day.
Als er 14 war, wurde sein Vater krank und übergab ihm sein Telefon. Jetzt musste der Junge darüber entscheiden, ob große Wetten angenommen wurden. Eine Wette wird er nie vergessen.
I had to make a decision on a very large bet and I had no one to contact except myself and I just said take it and I remember I couldn't move or do anything, I couldn't eat until the race was over and fortunately I got beaten, but
Tausende standen auf dem Spiel, er konnte niemanden fragen. So akzeptierte er, aber er kriegte keinen Bissen runter, bis das Rennen vorbei war. Er hatte Glück gehabt. Wettet er denn auch selbst?
I placed my first bet when I was about 10. I've gambled non-stop throughout my school years. It was just a fascination I had.
Er habe mit 10 begonnen und die ganze Schulzeit hindurch wie ein Wilder gespielt. Jetzt wette er nur noch gelegentlich. Er verbringe seine Tage nicht mehr beim Buchmacher, um seinen Lohn zu verpulvern. Da sei er doch ein wenig reifer geworden.
But my days of just going into the shop and punting away my wages, he sort of matured up a bit to that.
6-2 schreit ein Buchmacher. Er könnte auch 3-1 sagen. Aber er hat bestimmt seine kabbalistischen Gründe, das nicht zu tun. Celtic Bookmakers, die Firma der Familie Yates, ist auf den Rennplätzen selbst nicht vertreten. Das ist wieder ein ganz anderes Segment des Marktes. Aber hier, inmitten von durchweichten Sandwiches, Jahrmarktständen und Festzelten, hat das ganze Wettgeschäft seine reale, ja man könnte sogar sagen, seine einzige reale Basis. Bei den Pferden, die weit über die Hälfte des ganzen irischen Wettumsatzes ausmachen. Im Festzelt werden Schnulzen dargeboten. Hier sieht man noch Hüte, durchsichtige, gefiederte Häubchen, die keck auf Damenfrisuren wippen, Strohhüte oder Stoffmützen auf kahlen Männerschädeln. Hier kann man noch Bleistiftstummel hinter wettergegerbten Ohren erblicken und viele künstlich gebräunte Frauenschenkel. Wir sind in Bellewstown, einer Grasrennbahn hoch über den Hügeln der irischen Grafschaft Meath, mit einer Aussicht über das ganze grüne Land. Rund um die Stände der Buchmacher, die inzwischen nicht mehr mit Schiefertafel und Kreide operieren, sondern mit elektronischen Anzeigetafeln und Laptop-Computern, bilden sich kurz vor dem nächsten Rennen Menschentrauben. Jeder und jede streckt Banknoten aus, der Buchmacher stopft sie in ein Lederköfferchen und vergilt den Einsatz mit einem Wettschein.
I bet on number 16, 130. I had 100 each way at 130. Now he may not win, but I hope he does.
Miles hat eben 20 Euro auf Nummer 16 gesetzt, auf Long Walk Home, auf einen der beiden Favoriten, mit 130, also 10-3. Warum Nummer 16?
Because Ruby Walsh is riding him. Top jockey.
Ruby Walsh reite ihn, ein Spitzenjockey. Wenn der Gaul gewinnt, erhält Miles 75 Euro. Wettet er denn regelmäßig?
No, I wouldn't be a betting man at all. You know, just a nice evening and, you know, then.
Nein, er sei kein Spieler. Aber an so einem schönen Abend? So ergänzen sich die Lebensfreude und der Kitzel eines möglichen Gewinns. Beim nächsten Buchmacher inspiziert Alan seinen Wettschein.
Felix the house cat, because there was a lot of money, I believe, put on it this morning when it was 10-1 and now it's only 3.5-1. So there's a lot of money.
Er hat auf Nummer 10 gesetzt. Felix die Hauskatze. Denn heute Morgen kostete die Wette noch 10-1, jetzt 3.5-1. Da ist viel Geld geflossen in der Zwischenzeit und das muss doch Gründe haben. Alan wettet regelmäßig, fast ausschließlich auf Rennplätzen.
Well, it beats drinking. Just like it. You know, controlled.
Besser als trinken, sagt er. Ihm macht das Spaß, solange es unter Kontrolle bleibt. kann er denn noch genauer erklären, worin sein Vergnügen besteht?
You know everybody, you know, here.
Do you?
It's like a family, really, you know. Ireland's only a village. Remember that, so everybody knows.
Jeder kennt jeden. Es ist wie ein Familienfest. Irland sei doch bloß ein Dorf. Und so entpuppt sich die ganze Wetterei als ein zusätzlicher Aspekt der irischen Sehnsucht nach Geselligkeit. Da, das Rennen hat begonnen. Im Pulk rasen die Pferdeleiber vorbei, alles Muskeln und Sehnen, alles Konzentration und Erwartung. Über den Tieren schweben, fast bewegungslos in ihren Steigbügeln stehend, die Jockeys. Kurz vor dem Ziel, in Sichtweite der Tribüne, stürzt Nummer 12, on my own, für mich allein. Der Sieger ist schließlich Gallery Man. Weder Miles noch Allen haben gewonnen. Ohne Wetten gäbe es wohl keine Pferderennen, aber zum Wetten braucht es nicht unbedingt Buchmacher. Das Internet hat das Geschäft dramatisch verändert, der Verdrängungswettbewerb ist in vollem Gange. Das parallele Universum der Wetter und Spieler indessen überlebt. Andrew Yates, der nur an Jahren junge Buchmacher, geht mühelos die Odds durch, die gängigen Wetten.
It goes in quarters, it goes to 11 to 4, 5 to 2, 9 to 4. 2 to 1, then goes to 8, 15 to 8, then back to 7 to 4, 13 to 8, 6 to 4.
Viertel, Achtel, alles rasselt er ohne nachzudenken herunter.
All these fractions, it is an education. It is an education and it's something that I learned from a young age.
Diese Brüche hat er mit der Muttermilch eingesogen, ebenso wie das Rotwelsch der Spieler für Geldbeträge oder spezifische Odds. Doch die Leidenschaft erfasst letztlich nur etwa die Hälfte der Menschheit, gibt Andrew Yates zu.
But by and large, women are not the gamblers, they're the spenders.
Frauen verwetten ihr Geld nicht, die geben es aus.
Martin Aliot aus den Tiefen der irischen Wettkultur. Das war ein Beitrag in unserer Sommerserie «Das liebe Geld», jeweils am Mittag im Rendezvous und abends bei uns im Echo der Zeit. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.